Bevor wir uns Gottes Wort zuwenden, lasst uns noch einmal miteinander beten. Öffne unsere Augen, dass wir die Wunder in deinem Gesetz sehen. Öffne unsere Ohren, dass wir die Stimme des guten Hirten hören können. Und öffne unser Herz, dass dein Geist uns verändert, Vater. Amen. Ich freue mich, nach längerer Zeit wieder mal bei euch sein zu dürfen und mit euch heute gemeinsam in Gottes Wort zu schauen. Ihr habt es ja vorhin auch schon, wir haben es ja schon in der Schriftlesung gehört. Wir wollen heute 3. Mose 11 miteinander genauer anschauen und ihr dürft gerne eure Bibel auch weiter mit aufgeschlagen lassen. Und zu Beginn möchte ich nur sagen, es sind ja meistens nicht die großen Momente unseres Lebens, in denen wir erkennen, was wirklich wichtig ist, sondern vielleicht kennst du das, dass es die kleinen Momente sind, die kleinen Dinge im Alltag, die entscheidend sind. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es doch auch meistens so, dass die meisten Tage unseres Lebens genau das sind. Ganz gewöhnlicher Alltag. Das hat sogar mal jemand versucht, wissenschaftlich zu untermauern. Der britische Programmierer William Tunstall Paddow hat vor einiger Zeit 300 Millionen Fakten in eine Datenbank eingespeist. Keine Ahnung, wie das genau geht, aber der hat das gemacht. Er war auf der Suche nach dem gewöhnlichsten Tag der ganzen Menschheitsgeschichte. Dabei hat er festgestellt, dass das am 11. April 1954 war. Am 11. April 1954 sind gerade mal 3 halbwegs interessante Dinge passiert. In Belgien wurde gewählt, ein türkischer Professor wurde geboren und ein englischer Fußballspieler ist gestorben. Ansonsten nichts. Ganz gewöhnlicher Alltag auf der ganzen Welt. Eigentlich fühlen sich doch die meisten Tage in unserem Leben genau so an. Gewöhnlicher Alltag, nichts Spannendes passiert. Wir führen unser Leben in denselben Routinen, Tag für Tag, Woche für Woche. Aber manchmal fragst du dich ja vielleicht auch mal, macht das überhaupt einen Unterschied? Ist mein Alltag, mein persönlicher, überhaupt von Bedeutung? Wenn wir auf der anderen Seite nämlich nach den besondersten Tagen, nach den wichtigsten Tagen der Menschheitsgeschichte fragen, dann definiert das doch jeder von uns irgendwie ähnlich, oder nicht? Wichtige Menschen haben etwas gemacht, was dadurch zu einem wichtigen Ereignis wurde. Oder andersrum, irgendwas Wichtiges ist passiert, und jemand wurde dadurch schlagartig berühmt und weltbekannt. Jetzt verstehe mich nicht falsch. Viele solche Ereignisse und Personen, die haben den Lauf unserer Welt ganz entscheidend beeinflusst und sogar geprägt. Sie bestimmen ganz oft, wie du und ich denken, wie wir uns entscheiden, was wir für gut und was wir für falsch halten und vor allem, was wir wichtig und nicht so wichtig finden. Aber Gott hat eine ganz andere Perspektive darauf. Gott macht uns klar, das, was wirklich wichtig ist in dieser Welt, das ist wichtig, weil Gott das so sieht. Die Dinge, die wichtig sind, sind es, weil Gott sie tut. Und ganz wichtig, Gott handelt sehr oft im Verborgenen, im Alltag und im Gewöhnlichen. Eigentlich ist das doch so bei uns allen. Was uns heute ausmacht, wer wir heute sind, das ist nicht das Ergebnis von einem besonderen Tag, sondern von vielen tausend kleinen Alltagen, viele gewöhnliche Alltage, weil die meisten Tage ja genau das sind. Alltag. Aber es sind meistens nicht die besonderen Tage, durch die wir erkennen, was wichtig ist, sondern es ist genau unser Alltag. Die meisten Dinge, die du jeden Tag tust, sind unzählige kleine und alltägliche Entscheidungen. Erstmal ganz unabhängig davon, ob du Jesus nachfolgst oder vielleicht nicht. Aber trotzdem ist es doch so, insgeheim sehnen wir uns alle nach etwas Besonderem. Am besten eigentlich jeden Tag, oder nicht? In der Bibel wird dieses Besondere heilig genannt. Heilig ist, was direkt mit Gott in Verbindung steht. Heilig ist eigentlich nichts Alltägliches. Aber was verleiht unserem Alltag dann Bedeutung? Es ist die Frage, ob wir ihn nach Gottes Willen führen oder nicht. Ob unser Alltag heilig ist oder nicht. Für Gott ist es nämlich kein Gegensatz. Heilig auf der einen Seite und alltäglich auf der anderen Seite. Aber wie können wir das erleben? Einen heiligen Alltag. Was ist dafür entscheidend? 3. Mose 11, das Kapitel vor uns, zeigt uns drei Dinge, durch die unser Alltag heilig sein kann. Nummer eins davon, unsere Motivation. Das sehen wir vor allem in den Versen 1 bis 2 und in den Versen 44 bis 47, also am Anfang und am Ende dieses Kapitels. Unsere Motivation. Auf den ersten Blick wirkt doch hier das, was wir lesen, auf viele von uns so ein bisschen willkürlich oder komisch, oder nicht? So ein bisschen vielleicht wie eine Führung über einen Bauernhof oder Streichelzoo oder eben durch irgend so einen Tag im Zoo miteinander. Aber für Gott ist das, was hier kommt, in 3. Mose 11 sehr, sehr wichtig. Um das zu verstehen, müssen wir einen kurzen Blick zurückwerfen an den Anfang von 3. Mose. Das dritte Buch Mose ist nicht einfach eine Gesetzessammlung. Es ist Teil von Gottes Plan, von Gottes Weg mit seinem Volk. Ein kurzer Rückblick. Gott befreit und führt sein Volk aus Ägypten. Er schließt einen Bund und verspricht, bei seinem Volk als ihr Gott zu sein. Als Zeichen seines Versprechens lässt er das Zelt der Begegnung oder die Stiftshütte bauen. Und dort ist Gott gegenwärtig. Und genau hier setzt 3. Mose 1, Vers 1 dann ein. Bei der Stiftshütte. Und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Für uns ist jetzt wichtig zu wissen, alles, was dann folgt in 3. Mose, sind nicht einfach nur Vorschriften. Aber warum gibt Gott dann diese Vorschriften? Das sehen wir am Ende hier in Kapitel 11, Vers 45, am Ende dieser langen Liste. Dort sagt Gott: Ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Hier in diesem Kapitel, in diesem Buch, sehen wir, was es bedeutet, einem Gott zu begegnen, der vollkommen gut ist. Hier lernen wir, wie man mit einem heiligen Gott leben kann. Hier erleben wir, wie Gott sein Volk sich selbst ähnlicher macht. Hier schenkt Gott seinem Volk Gebote, damit es für ihn leben kann. Das ist ein wichtiges Prinzip, um die Bibel nicht falsch zu verstehen. Gottes Gebote sind keine Bedingung für das Leben mit ihm, sondern sie sind Ausdruck davon. An Gottes Geboten kann sich nur ausrichten, wen Gott dafür befreit hat. Gott handelt für sein Volk, das hat er beim Auszug aus Ägypten bewiesen. Gott lebt bei seinem Volk, das hat er durch die Stiftshütte bewiesen. Und Gott verändert sein Volk, das beweisen seine Gebote. Damit sehen wir eine große Linie vom Auszug aus Ägypten bis hin zu diesen Geboten hier in 3. Mose 11. Wirklich für Gott leben können nur solche Menschen, die er befreit hat für genau dieses Leben. Und genau dieses Leben bietet er Israel an. Und darum sagt er hier in Vers 44, ich will euer Gott sein. Aber was für ein Leben ist das, was Gott seinem Volk hier anbietet? Gott nennt dieses Leben heilig. Was müssen wir darunter verstehen? Heiligkeit ist wahrscheinlich einer dieser biblischen Begriffe, die Gottes Wesen und sein Handeln am besten zusammenfassen und beschreiben. Positiv ausgedrückt, Gott will immer und Gott tut immer das Beste. Negativ ausgedrückt, Gott ist das Gegenteil vom Bösen. Heiligkeit kennzeichnet Gott so deutlich, dass er manchmal nur seinen Namen nennt und alles, was außerhalb von seinem Namen liegt, ist das genaue Gegenteil davon. Alles davon ist nicht heilig. 3. Mose 19, Vers 12: Ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihst. Ich bin der Herr. 3. Mose 19, Vers 30: Meine Sabbate sollt ihr halten und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin der Herr. Gottes Heiligkeit ist also eine gute Botschaft für Israel. Warum? Weil seine Heiligkeit es schön macht, mit Gott zu leben. Das Leben, das Gott seinem Volk hier anbietet, ist nicht einfach nur eine interessante Option unter ganz vielen. Es ist das Geschenk, als seine Familie zu ihm zu gehören. Sich nach Gottes Geboten zu richten, ist nicht eine Bedingung, die Israel erfüllen muss, damit Gott es liebt, damit Gott es annimmt. Sondern es ist bereits Ausdruck davon, dass Gott sie liebt, dass er sie angenommen hat. Der Wunsch, für ihn zu leben, ist die Motivation für ihren Alltag. Diese Motivation soll bestimmen, für was und gegen was sie sich im Alltag entscheiden. Das gilt für Israel genauso wie für uns heute. Unsere Motivation bestimmt, wie wir unseren Alltag führen. Unsere Motivation bestimmt, wie wir uns im Alltag entscheiden. Ich selbst bin vor einem knappen Jahr umgezogen. Meine Kriterien bei einer Wohnungssuche, die waren damals denkbar einfach. Günstig, wenig Putzen und vor allem lange Wände in der Wohnung. Warum, das kommt gleich noch. Und dann habe ich nach einiger Zeit meine Traumwohnung gefunden. Es war nur so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber zusätzlich gab es da eine Sache, die war für mich persönlich wirklich schön. Es gab einen Raum ohne Heizung, ohne natürliches Licht, ohne Teppich. Der war ideal für mich. Warum? Na, bei mir sieht Wohnungseinrichtung vielleicht ein bisschen anders aus als bei dir, wenn es nach mir geht zumindest. Ich brauche nur einen Schreibtisch, ein Bett und vor allem viel Platz für Bücherregale. Und in diesem Raum konnte ich mir endlich meinen Traum verwirklichen und endlich eine eigene Bibliothek einrichten. Dann vor 5 Monaten habe ich mich erneut auf die Wohnungssuche gemacht. Diesmal aber nicht alleine, sondern mit einer Frau. Und das hat sich ein bisschen anders gestaltet. Ich würde persönlich sagen, vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Das liegt aber nicht an ihr, sondern an mir. Früher habe ich gedacht, das Leben in einer Single-Wohnung als Alleinstehender, das ist so schön, ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass man noch schöner leben kann. Jetzt plötzlich, bei meiner zweiten Wohnungssuche, waren ganz andere Sachen für mich wichtig als ein Raum ohne Licht und ohne Heizung. Auf einmal waren Dinge entscheidend wie, gibt es hier einen Balkon? Gibt es hier eine schöne Küche? Gibt es hier irgendwie Platz zum Dekorieren und solche Sachen? Dinge, von denen ich früher gar nicht wusste, dass es die gibt. Oder dass man die brauchen kann, um glücklich zu sein. Auf einmal habe ich eine ganz andere Entscheidung getroffen, weil meine Motivation ganz anders war. Meine Wohnung, wie ich lebe, muss nicht mehr mir allein gefallen, sondern auch, vielleicht auch vor allem, jemand anderem. Unsere Motivation verändert also, was wir schön und was wir gut finden und wie wir unser Leben praktisch führen, wie wir uns im Alltag entscheiden. Oft drückt sich das eben genau dadurch aus, wie wir uns im Alltag entscheiden. Aber was macht das Leben für Gott dann so schön? Er selber sagt uns, es ist dieses eine kleine Wort: heilig. Wenn der Wunsch nach einem heiligen Leben deine Motivation ist, dann geht es nicht vor allem um das, was du tust, sondern darum, wer du sein willst. Heiligkeit ist die Frage nach deiner Identität als Nachfolger von Jesus, als Teil von Gottes Volk. Wir leben heutzutage ganz oft in so einer Spannung zwischen unserem Wunsch, irgendwie akzeptiert zu werden, dazuzugehören, und unserem Wunsch, uns doch auch ein bisschen von anderen Leuten abzuheben. Damit sind wir als Christen gar nicht irgendwie besonders, sondern alle Menschen wollen irgendwie ein bisschen anders sein. Es ist beliebt, anders zu sein. Aber heilig zu sein bedeutet nicht einfach anders sein. Gott möchte nicht, dass wir anders leben, nur um anders zu sein, weil das wäre eigentlich auch nur Anpassung. Jeder will anders sein. Ein heiliges Leben ist nicht nur anders. Ein heiliges Leben für Jesus ist auch schöner als ein Leben ohne ihn, weil es uns anders macht, weil es uns mehr wie Jesus macht, wie den Gott, der sich uns hier zeigt. Doch manchmal wirkt das für uns auf den ersten Blick ja gar nicht so. Es sieht viel schwieriger, es sieht viel unangenehmer aus. Wir sehen zum Beispiel wie hier Gebote, die wir nicht so ganz verstehen. Gebote, die manchmal schwer sind zu befolgen. Wir machen uns Sorgen um Dinge, auf die wir verzichten müssen, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, wenn wir Gott wirklich gehorsam sind. Aber dabei können wir diese Hauptsache aus dem Auge verlieren. Gott will, dass unsere Motivation für unseren Alltag ist, heilig zu sein. Das bedeutet, dass wir in den großen und vor allem auch in den kleinen Dingen unseres Alltags, dass wir dort erkennbar so leben, dass unser Leben nicht uns selbst, sondern unserem Gott gehört. Und wenn wir das zur Motivation für unseren Alltag machen, dann erleben wir, dass wir das bekommen, was uns nur Gott geben kann. Ihn selbst. Denn das, was unseren Alltag heilig macht, ist nicht das, was wir tun. Es ist Gott, dass er bei dir ist. Und zwar gerade in deinem Alltag. Seine Liebe Tag für Tag persönlich zu erleben, zu bemerken, dass er sich darüber freut, dass du deinen Alltag für ihn führen möchtest. ihm deine großen und kleinen Entscheidungen zu bringen, nach seinem Willen zu fragen und sie in seinem Sinn zu treffen. Es kann aber auch sein, dass du dich vielleicht immer wieder fragen musst, warum stehe ich eigentlich jeden Morgen auf für eine Arbeit, für die mir so selten gedankt wird? Weshalb können andere so viel Abwechslung erleben und ich muss jeden Tag dasselbe machen? Oder du fragst dich, ist Gottes Wille für meinen persönlichen Alltag wirklich so gut? Dann ist für dich wichtig, Gott will, dass du ihn genau dort in deinem Alltag erlebst. Und zwar in deinem Alltag. Dort, wo du im Kleinen treu sein musst. Wo du vielleicht mit Menschen arbeiten oder leben musst, die es dir nicht immer leicht machen. Oder wo dich jeden Tag dieselben eintönigen Aufgaben erwarten. Gott hat diesen Alltag für dich vorgesehen. Er hat dir mit Jesus ein neues Leben geschenkt, das heilig sein soll. Genau das soll auch immer deutlicher in deinem Leben erkennbar werden. Also, unsere Motivation bestimmt, ob wir einen heiligen Alltag erleben. Aber manchmal haben wir ja gute Motive, aber wir machen trotzdem das Falsche. Darum ist Gott noch eine weitere Sache wichtig. Unser Gehorsam. Das ist unser zweiter Punkt hier. Das sind vor allem die Verse 3 bis 35 und 39 bis 43. Und hier lohnt es sich nochmal genauer reinzuschauen. Hier nennt Mose über 40 Verse hinweg ganz verschiedene Tiere. Wir werden uns sie nicht im Detail anschauen. Aber wir sehen hier, hier werden Tiere erwähnt in Vers 2 bis 8, die an Land leben. Zum Beispiel Kamele, Hasen und so weiter. Tiere, die im Wasser leben in Vers 9 bis 12. Zum Beispiel Fische und Krebse. Und dann noch Tiere, die fliegen können und in der Luft leben. Vers 13 bis 25, zum Beispiel Eulen und Fledermäuse. Es gibt hier ganz viele Bezüge in diesem Abschnitt zur Erzählung von der Schöpfung in 1. Mose 1 bis 2. Was für uns wichtig ist, hier in Kapitel 11 wird die Welt genauso eingeteilt wie am Anfang der Bibel, als Gott sie geschaffen hat. Tiere an Land, Tiere im Wasser, Tiere in der Luft. Die Reihenfolge ist hier ein bisschen anders, aber das Prinzip ist dasselbe. Die Welt ist angeordnet, wie Gott sie geschaffen hat und wie Gott sie sieht. Aber dann gibt es hier doch zwei kleine Wörtchen, die tauchen immer wieder auf, die zeigen, dass hier irgendwas nicht mehr so ganz stimmt. Unrein und abscheulich. 34 Mal taucht hier in Kapitel 11 das Wort unrein und 11 Mal das Wort abscheulich auf. Nur 3 Mal das Gegenteil davon. Rein. Man kann also sagen, ziemlich viel unreine, ziemlich viel abscheuliche und ziemlich wenig reine Tiere. Aber hat Gott nicht am Anfang, als er die Welt geschaffen hat, gesagt, es war sehr gut? Warum lesen wir dann hier so oft von unreinen und abscheulichen Tieren? Das ist die Konsequenz einer Welt, die nicht mehr so ist, wie Gott sie geschaffen hat und wie Gott sie eigentlich haben möchte. Eine Welt, in die unser Ungehorsam gegenüber Gott eingezogen ist. Für uns ist dabei jetzt hier sehr, sehr wichtig. Sünde ist nicht dasselbe wie Unreinheit. Sünde ist der bewusste Widerstand gegen Gottes Willen. Unreinheit ist das Ergebnis von Sünde. Sie kann als Konsequenz auch jemanden betreffen, der selber gar nicht gesündigt hat in dem Moment. Das heißt, Unreinheit ist etwas, das in unserer gefallenen Welt vorkommt. Aber sie ist nichts, das vergeben werden muss. Sie passiert manchmal einfach. Nach den Opfern in den vorangegangenen Kapiteln lesen wir hier in 3. Mose, durch das Opfer reinigt der Priester die Menschen von ihren Sünden. Sie sind wieder mit Gott versöhnt und ihnen ist vergeben. Aber dann hier in Kapitel 11 wird Unreinheit selber gar nicht vergeben, weil sie keine Sünde ist. So opfert zum Beispiel der Priester, um Leute zu reinigen und sie werden rein, aber ihnen muss nicht vergeben werden. Lesen wir in Kapitel 12. Vergebung ist nicht erforderlich, wenn keine Sünde vorliegt. Unreinheit ist also keine Frage danach, ob man prinzipiell für Gott lebt. Aber was ist sie dann? Am Ende von Kapitel 15 fasst Gott hier dieses Kapitel nochmal kurz in Vers 31 zusammen. Kapitel 15, Vers 31. Und ihr sollt die Söhne Israel warnen vor ihrer Unreinheit, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, indem sie meine Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. Die Unreinheit von Israel könnte also die Stiftshütte, Gottes Wohnung, verunreinigen. Die Stiftshütte, wo Gott bei seinem Volk auf der Erde gegenwärtig ist. Darum war es für Gott so wichtig, dass alle in Israel rein waren. Wenn jemand unrein war, dann musste er sich aus der Gemeinschaft zurückziehen, weg von der Stiftshütte, weg von dem Ort, wo Gott gegenwärtig war. Es geht also folglich gar nicht darum, ob Israel Gott persönlich erlebt, sondern wie intensiv sie ihn erleben können in ihrem Alltag. Gott liebt sein Volk bedingungslos, aber wie intensiv es ihn erleben kann, das hängt davon ab, ob es ihm gegenüber gehorsam ist, ob Israel sich reinhält. In Kapitel 20 wiederholt er nochmal die Anweisung, keine unreinen Tiere zu essen, und dann betont Gott ausdrücklich in Vers 25 und 26, macht euch nicht abscheulich durch unreine Tiere, sondern seid heilig für mich, denn ich bin heilig, der Herr. Ich habe euch von allen Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Zusammengefasst heißt das, Unreinheit ist nicht Sünde. Unreinheit ist auch nicht immer ungehorsam, aber Gehorsam zeigt sich durch Reinheit. Das Prinzip dahinter lautet, manchmal ist für Gottes Volk ein gewisser Grad an Abgrenzung nötig, damit wir gehorsam, damit wir heilig für ihn leben können. Was es bedeutet, gehorsam zu sein, das bestimmt Gott, nicht wir. Er zieht die Grenzen dort, wo er es für gut und wo er es für richtig hält. Gott weiß, was zu einem heiligen Alltag für dich passt und was nicht. Aber vielleicht beschäftigt dich schon die ganze Zeit eigentlich nur eine Frage. Warum nennt Gott genau diese Tiere hier rein oder unrein? Warum dürfen manche von denen nicht gegessen und manche nicht mal berührt werden? Viele Menschen vor uns haben sich darüber Gedanken gemacht, was genau die Gründe dafür sein könnten. Warum genau diese Tiere rein oder unrein sind? Kurz gesagt gibt es darauf drei Antworten. Erstens Vermutungen, ob die unreinen Tiere hier vielleicht ungesund und deshalb verboten sind. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Ich glaube, das ist absurd. Dafür gibt es hier keinen Anhaltspunkt. Die zweite Antwort ist die wahrscheinlichste. Wir wissen es nicht. Wir können Vermutungen anstellen, aber Gott gibt uns hier keinen Grund. Er nennt das nicht ganz ausdrücklich. Drittens, aber das ist wirklich wichtig für dich, diese Tiere verdeutlichen Israel eine Sache. Und sie verdeutlichen sie auch dir heute Morgen. Die Welt, in der ihr als Gottes Volk für mich leben wollt, ist oft ganz anders als ihr. Was also alle diese verbotenen Tiere hier tun, sie erinnern Israel daran, dass es als Gottes Volk anders leben soll. Heilig. Heilig zu leben bedeutet oft anders zu leben als alle anderen. Das zeigt sich für Israel besonders im Alltag beim Essen. Gott sagt jedes Mal, wenn du einkaufen gehst, wenn du kochst, wenn du den Tisch deckst, dann zeigst du mit der Auswahl von deinem Essen, dass du anders lebst, dass dein Gott anders ist, dass du heilig lebst. Zu einem gehorsamen Leben gehört manchmal sichtbare Abgrenzung. In meiner Schulzeit ist es nicht oft vorgekommen, dass ich in der Fußballmannschaft mitspielen durfte. Das hat einfach zwei Gründe. Ich spiele nicht besonders gut Fußball und ohne Brille sehe ich ungefähr so weit wie ein Maulwurf. Ich glaube, in 12 Jahren Schule ist es insgesamt nur zweimal vorgekommen. Aber dann kam irgendwann mal mein großer Tag. Meine Freunde, die alle leidenschaftliche Fußballspieler sind, die haben noch Verstärkung fürs Fußballturnier gebraucht in der Schule und die hatten genau eine Person zu wenig. Ich habe gesagt, ich spiele nicht mit. Aber dann haben sie mir sogar angeboten, dass ich der Mannschaftskapitän sein durfte. Und da konnte ich natürlich nur Ja sagen, weil Fußball spielen kann ich nicht. Aber da habe ich damals gedacht, Chef sein, das kriege ich auf jeden Fall hin. Überraschenderweise sind diese Fußballspiele sogar ziemlich gut gelaufen, obwohl ich mitgespielt habe. Wir haben es sogar bis ins Halbfinale geschafft. Und dann kam einer dieser ganz wenigen Momente meines Lebens, in denen ich beim Fußball richtig geglänzt habe, weil ich habe ein Tor geschossen. Ganz ohne Brille, ohne überhaupt wirklich etwas zu sehen. Kannst du dir das vorstellen? Und im ersten Moment hat sich das einfach nur gut angefühlt. Ich habe ja richtig gejubelt. Ich habe mich nur gut gefühlt und Ich habe mir selber auch ein bisschen zugejubelt. Wenige Sekunden später ist mir dann aber klar geworden, was eigentlich passiert ist, weil meine Freunde haben geschrien und andere Leute haben laut gelacht. Das Problem war, ich habe aufs falsche Tor geschossen. Wie hätte man das verhindern können? Zwei einfache Antworten. Lass keinen Maulwurf ohne Brille in deiner Fußballmannschaft mitspielen. Die andere Antwort ist aber, wir hätten vielleicht besser mal Trikots getragen. Für einen quasi Blinden wie mich ist es wichtig, erkennbar abzugrenzen auf dem Fußballfeld, wer zu wem gehört, wer welche Farbe trägt. An deinem Trikot erkennt man, zu welcher Mannschaft du gehörst. An deinem Gehorsam erkennt man, zu welchem Gott du gehörst. Dein Gehorsam im Alltag ist das Trikot für Jesus, das du trägst. Was bedeutet es, Gott im Alltag gehorsam zu sein? Nun, Gott spricht hier ganz ausführlich über das Essen, weil Essen zu den Dingen gehört, die jeder Mensch jeden Tag tut. Das war damals in Israel nicht anders als für uns heute. Was Israel und wir dadurch lernen sollten, ist Folgendes: Gott ist dein Alltag wichtig. Ganz konkret, wie du ihn führst. Anders ausgedrückt, mehr wie Jesus führst du nicht durch große Gehorsamsschritte, sondern durch Schritte im Kleinen. Tag für Tag, Schritt für Schritt. Wenn du Gott in solchen Situationen gehorsam bist, dann wirst du Jesus ähnlicher. Kurzfristig im Kleinen, langfristig im Großen. Die Autorin Tish Harrison Warren schreibt dazu, Zitat: Der Schmelztiegel unseres geistlichen Wachstums ist die Eintönigkeit unseres Alltags. Der Schmelztiegel unseres geistlichen Wachstums ist die Eintönigkeit unseres Alltags. Damit meint sie, dein Gehorsam zeigt sich meistens eben nicht in den großen Dingen, sondern wann erleben wir Gott intensiv, wenn wir beginnen, in den kleinen Dingen unseres Alltags gehorsam zu sein, wenn wir in den kleinen Dingen des Alltags nach Gottes Willen leben. Das Schöne daran ist doch, in den meisten Situationen unseres Lebens wissen wir sehr genau, wie wir eigentlich für Gott gehorsam leben können. Aus der Bibel und aus einem Gewissen, das von Gottes Geboten geprägt ist. Gott lässt uns nicht im Unklaren über seinen Willen. Gehorsam zu sein ist also meistens keine Frage von Wissen, sondern von Wollen. Unser Wille macht es uns doch oft so schwer, unseren Nächsten zu lieben. Nicht zu lügen, nicht zu begehren, was Gott jemand anders geschenkt hat. Oder die Grenzen zu akzeptieren, die Gott uns bewusst gesetzt hat. Genau hier liegt die Besonderheit des Evangeliums, dass Gott uns nicht einfach nur eine Liste vor die Nase hält mit Geboten, sondern dass er sich uns in Jesus zur Seite stellt und dass er uns seinen Geist gibt, damit wir tatsächlich gehorsam leben können. Damit du immer mehr zeigen kannst, was auf deinem Trikot steht. Wie geht es? Dein Alltag gibt dir dutzende Gelegenheiten, Gott zu bitten, hilf mir, nach deinem Willen zu leben. Gott gibt dir in seinem Wort dafür die Orientierung, die du brauchst, und er selbst macht dich durch seinen Geist dafür auch bereit, um ihm wirklich gehorsam zu sein. Vielleicht gerade dann, wenn es dir schwerfällt. Gott beschränkt sich aber nicht darauf, dass wir für ihn und dass wir gehorsam leben sollen. Wir finden hier noch einen dritten und letzten Aspekt, um unseren Alltag, der unseren Alltag heilig machen kann, unser Zeugnis. Das sind die Verse 36 bis 38. Israel soll sich durch seinen Gehorsam von diesen anderen Völkern um es herum abgrenzen. Sie sollen erkennbar anders leben. Dafür ist sehr wichtig, dass es rein ist, um für Gott leben zu können. Israel selber ist aber umgeben von Dingen, die es verunreinigen können, die so seine Gemeinschaft mit Gott beeinträchtigen könnten. Aber wir lesen hier, dass es eine Ausnahme gibt. Es gibt eine Sache, die nicht verunreinigt werden kann. Vers 36. Quelle und Zisterne, Wasserbehälter werden rein sein. Wer aber das Aas darin berührt, wird unrein sein. Wie müssen wir das verstehen? Warum gibt es diese eine Ausnahme? Wasser, das aus einer Quelle heraussprudelt, das sich bewegt, das ist in der Bibel immer wieder ein Träger des Lebens. Dieses Wasser hier in dieser Quelle ist nicht tot. Andererseits sehen wir aber auch, dass Gott durch fließendes, lebendiges Wasser Dinge voneinander trennt, die nicht zusammengehören. So wie Israel hier den Auftrag hat, das Heilige und Reine vom Unreinen zu unterscheiden. Das sehen wir zum Beispiel auch schon vorher bei der Flut in 1. Mose. Noah und seine Familie werden gerettet, der Rest der Menschheit, die aber ohne Gott leben möchte, die geht in der Flut unter. Oder als Gott Israel durch das Schilfmeer ziehen lässt, die Armee des Pharaos, die Israel vernichten will, geht im Schilfmeer unter. Gottes Volk kommt sicher auf der anderen Seite an. Es sieht also so aus, als ob es eine Ausnahme für Unreinheit gibt. Einen sicheren Bereich im Leben von Israel. Oder? Aber dann schau hier nochmal kurz rein. Wir lesen nur kurz darauf in Vers 38. Wenn Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt vom Aas aus der Quelle etwas auf ihn, soll er euch unrein sein. Alle diese Wasserquellen reinigen nur vorübergehend und zeitweise. Keine von ihnen kann Israel dauerhaft reinmachen. Auch dieses System, könnte man sagen, dieses System für einen heiligen Alltag ist nicht zu 100% lückenlos. Wir brauchen also eine Quelle, die wirklich und immer rein ist, zu 100%. Und damit kommen wir zur wahrscheinlich wichtigsten Quelle, zur ursprünglichen Quelle von Reinheit in der Bibel, zu Jesus. Im Neuen Testament greift Jesus das Bild einer Quelle auf, von einer Quelle, die nicht verunreinigt werden kann, von einer Quelle, die jeden rein macht, der in Kontakt mit dieser Quelle kommt. Aber was macht diese Quelle noch so besonders? Jesus beansprucht, dass er selbst diese Quelle ist. Jesus sagt von sich, von mir gehen Ströme lebendigen Wassers aus. Und diese Behauptung über sich, die beweist Jesus auch mehrfach. Eine blutflüssige Frau berührt ihn. Er legt seine Hände auf Aussätzige, auf Unreine. Jesus hat engsten Kontakt zu Nicht-Israeliten, zu Prostituierten, zu Zöllnern, zu allen Leuten, durch die man unrein werden kann. Alles Menschen, durch die man in Israel verunreinigt werden kann. Aber was ist das Ergebnis? Nicht Jesus wird unrein, sondern die Unreinen werden durch Jesus rein. Nichts in dieser Welt kann Jesus verunreinigen. Aber vielleicht sagst du, ich bin ja nicht Jesus, Jonathan. Ist dir das noch gar nicht aufgefallen? Dann bist du nicht der Erste, dem es so geht. Ein kurzer Blick ins Neue Testament. In Apostelgeschichte 10 wird uns erzählt, dass Petrus ein Jude war, der an Jesus geglaubt hat und der sehr, sehr großen Wert darauf gelegt hat, sich an Gottes Gebote zu halten. Besonders in Bezug auf das Essen und auf seine Abgrenzung von Nicht-Israeliten. Aber auf einmal fordert Gott Petrus auf, zu einem Nicht-Juden namens Cornelius zu gehen und ihm von Jesus zu erzählen. Petrus, der sträubt sich so ein bisschen dagegen, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch seine Lebensgeschichte und will zuerst nicht. Dann zeigt Gott ihm in einem Traum Essen, das bisher unrein ist, und er fordert ihn auf, nimm und iss davon. Was ich rein gemacht habe, sollst du nicht unrein nennen. Was macht Petrus? Petrus ist gehorsam. Er geht zu Cornelius, er erzählt Cornelius von Jesus und Cornelius findet mit seiner ganzen Familie zum Glauben an Jesus. Was will Gott uns dadurch zeigen? Wer an Jesus glaubt, braucht keine Angst davor zu haben, durch andere in Gottes Augen unrein zu werden. Die Reinheit, die du durch Jesus hast, wenn du an ihn glaubst, diese Reinheit kann sogar ansteckend für andere sein. Das sehen wir dann besonders deutlich, wenn Gottes Kinder andere Menschen lieben, die zum Beispiel ganz anders sind als wir oder die uns sogar Böses tun wollen. Im Jahr 2006 haben die Menschen im kleinen Ort West Nickel Mines in den USA etwas sehr Schreckliches erlebt. Es gab einen Anschlag auf eine christliche Mädchengrundschule. 5 Mädchen sind sofort gestorben. Eine weitere ist 18 Jahre später an den bleibenden Schäden umgekommen. 4 waren verletzt, haben überlebt, aber sind bis heute traumatisiert. Der Täter hat sich noch am selben Tag in der Schule das Leben genommen. Die ganzen USA waren damals geschockt und alle Leute in diesem Land haben gespannt gewartet, wie werden jetzt die Familien dieser Mädchen reagieren? Was werden diese Christen jetzt sagen? Und wie haben die Familien dieser Mädchen reagiert? Sie haben dem Täter öffentlich Vergebung ausgesprochen. Sie haben die Familie des Täters getröstet. Sie haben sogar Geld für seine Beerdigung gesammelt. Und nur wenige Tage darauf waren 30 Angehörige von Opfern auf der Beerdigung dieses Mörders anwesend. Seine Witwe hat den Familien der Opfer ein paar Tage drauf in einem Brief Folgendes geschrieben: Eure Liebe zu unserer Familie hat uns die Heilung gebracht, die wir so dringend brauchen. Eure Geschenke haben unsere Herzen auf eine Weise berührt, die Worte nicht beschreiben können. Euer Mitgefühl reicht über unsere Familie und unsere Umgebung hinaus und verändert unsere Welt. Dafür danken wir euch von ganzem Herzen. Wie war das für Menschen möglich? Wie kann jemand in so einer schrecklichen und extremen Situation auf so unnatürliche Weise reagieren? Diese Personen waren nicht bessere Menschen als du oder ich. Sie waren auch nicht bessere Christen. Sie waren genauso schwach wie du und ich. Aber wir haben vorhin gelesen, jemand, der aus einer reinen Quelle trinkt, kann nicht verunreinigt werden. Die Familien dieser Mädchen haben über Jahre einen Alltag gelebt, der getränkt war von Jesus, als der Quelle, zu der sie jeden Tag gekommen sind. Sie haben jeden Tag aus dieser Quelle Jesus getrunken. Das hat ihr Leid nicht leichter gemacht, aber sie konnten anders damit umgehen. Bitterkeit und Hass haben diese Familien nicht verunreinigt. Stattdessen konnten sie ein Zeugnis für Jesus und für die Vergebung sein, die man nur bei ihm finden kann. Was bedeutet das für uns, die Jesus nachfolgen und für Gott leben wollen? Du wirst vielleicht nicht in so eine extreme Situation kommen oder bist es noch nicht, aber du bist trotzdem jeden Tag neu irgendwie herausgefordert, Gott in deinem Alltag treu zu sein. Vielleicht musst du nicht jemandem vergeben, der dir sowas Schreckliches angetan hat, wie der Mörder dieser Mädchen. Aber es gibt diese eine Person in deiner Familie, mit der du keinen Kontakt haben willst. Du erlebst, wie sich jemand offen von dir abwendet, von dem du bisher denkst, das ist doch eigentlich mein bester Freund. Oder du hast Sorgen davor, was passiert, wenn du zu viel Zeit mit Menschen verbringst, die Jesus nicht nachfolgen. In solchen außergewöhnlichen Situationen entscheidet dein Alltag, wie du dich verhalten wirst. Deine vielen Alltage vorher werden zeigen, wer du bist, wofür du lebst und was du schlussendlich tun wirst. Aber du musst keine Angst davor haben, dass irgendjemand anders dich verunreinigen kann. Genauso haben wir Jesus ja auch kennengelernt. Jesus hat uns mit unserer Sünde und Unreinheit nicht weggeschickt, sondern Jesus hat uns angenommen. Jesus hat uns nicht erst vergeben, als wir in Gottes Augen rein waren, sondern Jesus hat uns angenommen, damit wir rein werden. Aber wir ziehen gerne Grenzen untereinander. Versteh mich nicht falsch, manchmal müssen wir das auch. Aber wir dürfen eines nicht unterschätzen. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du eine reine Quelle. Durch dich können andere etwas davon sehen, schmecken und erleben, wie gut Jesus ist. Wo können sie das tun? In deinem Alltag. Wenn andere sehen, dass du dein Leben nicht für dich selbst führst, wenn du durch deinen Gehorsam deutlich machst, dass du zu Jesus gehörst, wenn du zeigst, dass Sünde keinen Platz in deinem Alltag haben soll, weil dein Alltag heilig ist. Dein Alltag ist also auch immer eine Möglichkeit, das Evangelium zu bezeugen. Menschen um dich herum können wahrnehmen, dass dein Wunsch, für Gott zu leben, dich zu einem heiligen Alltag motiviert und dass dein Gehorsam zeigt, ich gehöre zu Jesus. Es sind also meistens nicht die großen Momente unseres Lebens, in denen wir erkennen, was wirklich wichtig ist, sondern es sind die kleinen Dinge in unserem Alltag. Zwar sind die meisten Tage unseres Lebens genau das, Alltag. Aber anders als William Tunstall Paddow das denkt, ist dein Alltag nicht langweilig, sondern dein Alltag ist besonders. Dein Alltag ist heilig Vielleicht ist nicht jeder Tag, den du erlebst, so unspektakulär wie der 11. April 1954, aber viele Tage fühlen sich doch trotzdem irgendwie so an. Du führst deinen Alltag und du fragst dich, macht das überhaupt einen Unterschied? Ist mein Alltag überhaupt von Bedeutung? Genau solche Tage machen dir und mir klar, die wichtigen Tage unseres Lebens sind Alltage. Wir sehnen uns immer wieder nach dem Besonderen, doch Gott macht uns hier in 3. Mose 11 deutlich, für ihn ist das kein Gegensatz. Gott will, dass dein Alltag besonders ist. Er will, dass dein Alltag heilig ist. Wie macht er das? Dafür zeigt er uns hier diese drei Dinge, die entscheidend sind. Unsere Motivation, unser Gehorsam und unser Zeugnis. Lass uns noch einmal gemeinsam beten. Herr, wir bekennen dir, dass es uns oft schwerfällt, wirklich zu sehen, dass du es gut mit uns meinst, mit unserem Alltag, mit den Begegnungen, mit den Aufgaben, mit den Tagen, die du uns anvertraust und schenkst. Aber wir bitten dich deshalb genau und umso mehr darum, für diese Woche, die vor uns liegt, dass du uns die Kraft, die Motivation, den Gehorsam schenkst, für dich zu leben in einer Welt, die dich nicht kennt, die dich aber so dringend braucht. Verherrliche dich in diesen nächsten Tagen in uns und durch uns in unserem Alltag. Amen.